Es geht wieder los. Hier ist Folge 47 von HSV. Meine Frau! Bones ist am Start. Moin!
Moinsen.
Hey, Gato.
Moin, moin.
Ich bin Stibi. Moin, moin. Und wir sprechen heute erstmal über das Wichtigste der Welt, den HSV. Jetzt kommt langsam Bewegung in die Geschichte.
Korrekt.
Und man muss sagen, wieder alte HSV-Stories, wie auch schon das letzte Trainingslager, wird auch dieses Trainingslager abgebrochen wegen schlechter Bedingungen. Wir lachen alle so ein bisschen, aber es ist doch eigentlich traurig, oder? Also ich finde es total peinlich. Der Rasen war schlecht und es fahren erstmal alle hin, um dann festzustellen, dass es kacke ist und fahren wieder zurück. Und du hast wieder so Chaos-Schlagzeilen, die jetzt zum Glück untergehen, ganz hinten im Sportteil hinter den 7 WM-Seiten. Aber es ist doch scheiße.
Also für mich ist es ein Skandal und höchst unprofessionell, weil warum schickt man nicht einen vor, der einen Tag vorher schon vielleicht seinen Flug bucht und man hat quasi die gleichen Kosten, der checkt einmal alles aus.
Ja, das sind 100, das sind 100 oder 150 Kilometer nach Flensburg, also ja, da kann ja mal einer hinfahren, da muss der noch nicht mal einen Flug buchen.
Ja, klar. Und irgendwie ist alles okay und dann bewegst du den ganzen Tross hin und dann einen Tag später wieder zurück, um dann zufällig zu merken, dass irgendwie der Rasen, ich meine, der ändert sich jetzt auch nicht irgendwie minütlich oder so, im Arsch ist. Also das ist Kopfschütteln pur und dass man da vorher auch nicht mal irgendwie das kontrolliert hat und keine Ahnung, also irgendwie was, völlig unverständlich. Bei uns hast du noch eine Meinung dazu, oder?
Ich meine, es gibt ja wirklich Menschen, die in diesem Verein arbeiten für genau diese Aufgabe und dass die dann ein Trainingslager ausruhen, wo wirklich absolut desaströse Platzverhältnisse vorherrschen, dann ist einfach mal Job verfehlt in dem Moment.
Also ein Abgesandter vom HSV war wohl da. Und ich habe das heute nur in der Bildzeitung gelesen, aber die sind ja in der Regel eigentlich immer ganz, ganz nah dran. Und da stand, dass die Kommunikation mit dem Manager vor Ort von dieser Anlage derbe schlecht war und man sich da irgendwie so kaum getroffen hat. Und der hat auch nur die guten Seiten des Platzes gezeigt oder so. Und die Schlaglöcher, die in der Ecke waren, die wurden irgendwie nicht besichtigt. Und heute dann eben auch in der Zeitung ein Foto, wo dann dieser besagte Manager von der Anlage da vor Ort, in Glücksburg ist das glaube ich, so lächelnd auf eine Rasenfläche zeigt, die aussieht wie ein Teppich. Ne? Da haben sie sich natürlich dann das Schönste ausgesucht. Also es ist irgendwie alles so eine ganz schwammige Geschichte, wo man wirklich am Ende wieder sagen muss, es kann ja kein Zufall sein, dass das keinem anderen Verein passiert, dass ausgerechnet bei uns die Trainingslager abgebrochen werden. Und jetzt schon zum zweiten Mal wegen schlechter Bedingungen. Das erste Mal in Österreich, muss man sagen, war wirklich nicht die Schuld des HSV. Aber es ist, wie gesagt, es ist irgendwie trifft es doch immer uns. So, was gibt's noch vom HSV? Transfermarkt ja, ist aktiv.
Heute taufrisch, Wallace wechselt zu Hannover 96 für 6 Millionen Euro. War in der Winterpause für 9 Millionen im Spiel. Damals wollte man halt...
Für wie viel haben wir ihn geholt damals? Erinnerst du dich noch? Etwas mehr als 6, ne?
Ja, ich glaube, es waren 10 Millionen ungefähr im Raum.
Okay.
Ja, aus Brasilien. Und man wollte in der Winterpause halt eine Stellungnahme beziehen und sagen so, nein, er wechselt jetzt nicht. Wir gehen jetzt nicht in diese Streikposition, dass halt alle Spieler mal machen können, was sie wollen. Sich aus ihren Verträgen rauszustreiken. Und hat man jetzt ein bisschen miese gemacht. Und ja.
Davon abgesehen vom Finanziellen, trotzdem irgendwie schade. Bei Wallace, hier haben wir, glaube ich, alle so das Potenzial gesehen, dass der auch so Nigel de Jong werden könnte, den man irgendwann mal teuer nach England verkauft. Ärgerlich, ne?
Ja, ich finde ihn auch gut. Und ich finde, er passt überhaupt nicht nach Hannover. Also ist irgendwie so eine kleine Provinzstadt. Und Wallace, irgendwie einer, ist ein Brasilianer. Also ich denke irgendwie, der müsste dann entweder in irgendwie eine größere Stadt oder...
Nach Spanien.
Ja, oder zumindest nach Leverkusen, wo irgendwie alle anderen Brasilianer sind. Aber so in Hannover, das ist so wie... Da verrottet der doch völlig. Das ist irgendwie so ein... Weiß ich auch nicht, so verregnet ist er da alleine und ohne Flair. Und er als Brasilianer und der ist doch wirklich nur wegen des Geldes da oder weil er nicht irgendwie anders irgendwo hinkommt. Also
aber mein Mitleid für ihn hält sich trotzdem in Grenzen, muss ich sagen. Aber trotzdem für uns ist es irgendwie schade. Da hätte man mehr rausholen können. Das ist irgendwie ein talentierter Spieler. Nur der scheint ja intellektuell und so auf Bereichen, die nicht mit Fußball zu tun haben, nicht ganz auf der Höhe mitzuschwimmen, leider.
Ja, eher unteres Niveau.
Ja, hat man von vielen Seiten gehört. Dann passt es eben einfach nicht. Also ciao Wallace. Und alles Schlechte in Hannover. Wobei, nächstes Jahr ist egal. So, und dann kommt Freitag der neue Spielplan raus, habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Und das war ja jetzt letzte Saison nicht zuletzt ein Grund, warum es nicht so geil lief. Ich erinnere mich, in einer unserer frühen Folgen hatten wir das auch mal thematisiert, dass Bruchhagen damals schon so angedeutet hat, na, so geil ist es nicht, dass wir am Ende Bayern, Dortmund, Schalke und Hoffenheim auswärts haben und genauso ist es dann auch gekommen. Also ein bisschen mehr Glück bei der Auslosung. Gibt es irgendwie so Sachen, wo ihr sagt, so, das wäre ganz gut, wenn wir das so und so hätten, oder ist egal, du musst jeden schlagen? Zweite Liga, auch egal.
Finde ich, ne? Ist erstmal so der erste Schritt in die Realität.
Stimmt, wir spielen ja gegen die zweite Liga. Ich habe es gerade völlig vergessen. Wir spielen für die zweite Liga.
Ach, fuck. Dass man da erstmal die Namen liest und irgendwie versucht, sie richtig auszusprechen und überlegt, wer spielt denn da und so. Wo liegt denn da das Dorf oder die Stadt?
Wie viele
so?
Mannschaften könntet ihr jetzt von 18 Zweitligisten aufzählen?
Keine Ahnung, ich weiß nicht, die Hälfte.
12 höchstens, oder?
Ja, weiß ich auch nicht. Und also da muss man sich erstmal wieder echt zurechtfinden und also wer da auch wie gut ist und wer da welche Transfers getätigt hat. Also ich meine, kannst du mir irgendwann sagen, in der zweiten Liga, wer irgendwie jemand gekauft hat oder verkauft hat? Also überhaupt keine Ahnung. Also da muss man sich, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen reinfinden und dementsprechend. Ja, du musst jeden schlagen, ist mir auch echt egal, wann du die guten
Highlights in Köln bekommst. Und St. Pauli, ne?
Ja. So. Also das wäre, ja, Highlights, aber wann willst du die haben? Willst du die zum Anfang, zum Ende hin?
Das ist Latte.
Ist völlig egal. Sind
mein Favorit. Armin Fee hat jetzt auch schon eine Pressekonferenz gegeben, wo er gesagt hat, wir und der HSV sind alleine schon wegen des Budgets Favoriten auf den Aufstieg. Und genauso muss man das natürlich angehen. Ich habe übrigens bei einem Golfturnier VIP-Karten für ein St. Pauli-Spiel meiner Wahl gewonnen. Da hole ich mir natürlich Derby.
Ja.
Da lohnt sich mal wieder Golf. Come on. So, und jetzt unser WM-Spezial ist es ja. Folge 47, auch heute wieder ein WM-Spezial. Deswegen machen wir jetzt mal ganz kurz den Bogen, nachdem auch viele von euch sich gemeldet haben und gesagt haben, geil, dass ihr auch ein bisschen WM-Talk macht. Dann labern wir mal weiter. Und es macht ja extrem Spaß nach diesem Last-Second-Sieg. 2-1 gegen Schweden. Ich habe nicht mehr dran geglaubt. Ich bin schon von meinem Platz aufgestanden und rausgegangen und hatte schon die Hände überm Kopf und habe mir schon die Szenarien ausgemalt, wie scheiße jetzt die nächsten Wochen werden, wenn Deutschland nicht mehr dabei ist. Aber Toni Kroos hat's gedreht und jetzt natürlich die große Frage, kann das der Moment sein, wo wir später sagen, deswegen sind wir Weltmeister geworden? Gar nicht, weil wir die beste Mannschaft hatten, sondern weil wir so ein Erlebnis hatten, was uns durchs Turnier trägt.
Ich glaube ja. Und das ist ein Stück weit so unsere Mentalität und da hat zum Beispiel auch Fiete Arp in der Insta-Story gepostet, irgendwie so nach dem Motto, ja, weil wir Deutschland sind, gewinnen wir das Ding halt noch so und das ist halt auch echt diese Turniermannschaft und die Siegermentalität, die uns auch stark macht und wir werden es sehen, denke ich, jetzt gegen Südkorea, weil wenn wir da 3-0, vielleicht 4-0, 4-1 gewinnen, dann sind wir wieder da, wenn es da wieder so ein Gekraxel wird, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger werden, aber gegen Schweden hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, die Körpersprache, so wie man das Spiel angegangen ist, die ersten 25 Minuten waren sehr, sehr gut, das hat an alte Zeiten erinnert, also das lässt mich auf jeden Fall dann doch wieder dran glauben.
Gibt ein paar interessante Statistiken, unter anderem in den ersten, glaube ich, 11 Minuten 122 angekommene Pässe zu 6. angekommene Pässe. Also das war eine gute Anfangsphase, aber sie haben es nicht umgemünzt. Trotzdem, Bones, erzähl nochmal, was war, ich meine, über das letzte Tor sprechen wir nachher nochmal, aber was war ansonsten eigentlich viel besser auch als gegen Mexiko für dich?
Das war einfach dieses Pressing, dass man halt auch wirklich auf den zweiten Ball gegangen ist, dass die Räume zugestellt waren und dass man halt auch wirklich den Gegner halt, wenn man den Ball verloren hat, nicht in diese Kontersituation hat kommen lassen. Dass man sofort mit 3-4 Mann wirklich auf den ballführenden Spieler
rauf ist. Gleich erste Situation, erster Ballverlust, 4 Leute.
Genau, 4 Leute.
Als würden sie es für die TV-Experten machen. Genau, alle auf den Ball gejagt.
Das war wirklich so sichtbar und das hat sich ja auch bis zum Spielende durchgezogen, dass sie wirklich das immer wieder umgesetzt haben, dass die ballführenden Schweden immer mit 3-4 Mann besetzt wurden. Dass in ein, zwei konnte man durchrutschen, passiert halt, wenn du halt gewinnen musst und pressen musst.
Ja, es fehlt so die Leichtigkeit und so ein bisschen der Flow, ne? Dass jeder Fehler gefühlt immer so bestraft wird. Und dann
man hatte dann auch schon gemerkt, man musste halt auch gewinnen. Du hast 3 Spiele und die 3 Punkte mussten jetzt auch her und Deutschland musste das Tor schießen.
Warum steht Löw so auf Antonio Rüdiger? Kannst du das erklären?
Überhaupt nicht.
Nee.
Weil ich weiß auch nicht, wie der es bis zu Chelsea geschafft
hat. Der allerletzte Innenverteidiger von unserer Reihe. Also meinetwegen, nimm ihn mit, aber dass der dann erste Wahl ist, wenn Hummels oder Boateng ausfallen, das gibt mir richtig zu denken. Was macht Süle dann im Training?
Vor allen Dingen Süle und Hummels oder Süle und Boateng sind ja auch eingespielt von Bayern aus.
Ja.
Und eigentlich, und Süle hat auf allerhöchstem Niveau bewiesen, Champions League.
Gegen Madrid, in Madrid.
In Madrid, Halbfinale, dass er es kann und dass er es sehr, sehr gut gemacht hat. Deswegen sehe ich den auch einen Tick stärker, muss ich sagen, als Rüdiger. Für mich jetzt auch ein Wechsel.
Ja.
Aber das Gute ist, dass wir jetzt insgesamt, finde ich, im Turnier endlich angekommen sind. Das finde ich nicht so gut ist, dass tatsächlich nicht alle Spiele angekommen sind. Dass man jetzt nicht pauschal sagen kann, so yes, alle sind gut. Sondern es sind irgendwie echt so, auch jetzt von den 11 Leuten waren dann.
Sag mal so ein paar, so ein Kimmich zum Beispiel, fragt man sich noch, was ist los
ja,
mit ihm?
Ja, also es ist viel, viel besser, kann viel, viel besser sein, hat also defensiv super viele Lücken, ist eigentlich viel zu offensiv
ja.
Und wird immer wieder überlaufen. Dann Draxler, jetzt das zweite Spiel, auch nicht richtig überzeugt. Müller, nicht überzeugt. Davor Özil und Khedira, nicht überzeugt. Ich persönlich fand Gündogan.
Gündogan auch schwach.
Wie bitte?
Schwach, oder?
Wer?
Gündogan?
Ja, Gündogan, wollte ich gerade sagen. Ja. Sehr, sehr schwach. Ich habe auf ihn irgendwie, ich habe ihn gefressen in der zweiten Halbzeit, nur auf ihn geachtet und er hat mich völlig wahnsinnig, in Wahnsinn getrieben, nur rumgetrabt.
Wodurch Sicherheitspässe immer nur,
ja,
ne?
Auch viel rumgetrabt, Sicherheitspässe, keine Körperspannung, keine Körpersprache. Das war auf jeden Fall, also Rudi völlig engagiert, flucht dann noch, dass er ausgewechselt wird, weil man irgendwie die Nasenbluten, wo echt so ein Wasserfall aus der Nase rausgekommen ist, nicht stoppen konnte. Also er hat mir viel, viel besser gefallen und ja, ist sehr, sehr ärgerlich, dass er jetzt ausfällt. Also das waren so die Spieler.
Zu Rudi kurz, Löw hat heute bei uns gesagt, er fällt sicher aus für das Südkorea-Spiel. Das Spiel kommt jetzt eine Woche zu früh, aber er kann eventuell dann nochmal mit Maske eingreifen. Ne?
Definitiv, genau. Und die meinten halt, er hat eine Vollnarkose gehabt und mehrfacher Nasenbeinbruch. Ja, und deswegen würde es ihm nichts bringen und der Mannschaft auch nicht, wenn er nach 10 Minuten ausgewechselt werden müsste.
Mein Lieblings-TV-Experte dieser WM, Christoph Kramer, hat nämlich erstens gesagt, dass er Rudi gerne mag, dass er ein Riesenfan von seinem Spiel ist. Und deswegen kann man es, finde ich, schon mal direkt kaufen, wenn das so ein ehemaliger oder aktueller Weltmeister und Bundesligaspieler sagt, der ja auch derbe dicht dran ist und sagt, das ist der Typ. Wenn du sagst, du nimmst einen raus, dann muss Rudi rein. Und er hat aber auch gesagt, mit so einem Panzer oder mit so einem Nasenschutz zu spielen, ist richtig beschissen und schränkt dich total ein, weil das dein peripheres Sehen komplett beeinträchtigt, was ja einfach gerade, wenn du auf der Position spielst, schon wichtig ist. Also es ist ein mega Nachteil und es wäre eigentlich ein Schlag ins Gesicht, wenn er trotzdem vor einem Gündogan spielen würde.
Ja, das ist halt total die Frage. Wer passt halt auch zu groß, ne? Also Gündogan ist ja ähnlicher Typ groß, also auch so ein Spielgestalter. Bei so einem Rudi ist halt so die safe Sicherheitsvariante, aber das ist ja genau das, was wir nach Mexiko gebraucht haben. Da waren zu viele Lücken in der Defensive und der hat sich einfach nur konzentriert, stopft die Lücken, macht deine Arbeit, sei unauffällig und los geht's. Und Khedira, eigentlich auch genau das, aber halt noch mit ein bisschen mehr on top. Ne? Also der kann noch ein bisschen nach vorne, hat jetzt, glaube ich, in Italien 9 Tore geschossen. Also ich weiß gar nicht, wie er das geschafft hat, aber Hut ab.
Gute Dinger teilweise.
Und also der, wenn der in Form ist oder wäre, was er eigentlich ja zum Ende der Saison hin war, wäre der noch eine super Alternative.
Und ich sehe es auch so, man muss Khedira jetzt auch nochmal zugestehen, dass er nochmal ein Spiel kriegt, oder?
Also der kann ja auch nochmal so einen Mentalitätswechsel jetzt bekommen. Vielleicht war das echt irgendwie das erste Spiel und alle Scheiße und so. Also Gündogan sehe ich nicht. Da sehe ich irgendwie nicht so richtig, dass er harmoniert. Da würde ich fast lieber so dann Gündogan auf die 10 und irgendwie auf die 6 dann, was weiß ich, dann mit Kroos und Khedira oder Kroos. Also Goretzka ist ja auch mal noch einer, ne? Der
der ist aber auch, glaube ich, mit einer der offensivsten. Der kann, glaube ich, gar nicht anders. Der, also erobert viele Bälle, aber das ist jetzt keiner, wo du sagen kannst, bleib mal stehen, sondern geht immer mit rein.
Ja, ist auch oft auch teilweise außen eingesetzt worden, ne?
Ja.
Also das ist schwierig. Ich denke mal, man müsste jetzt, also ich würde, glaube ich,
komm, auch Khedira, dann lass mal die Aufstellung jetzt machen.
Also im Tor Neuer,
bisher bester Spieler der WM, nur mit vielleicht Reus, aber ja, machen wir weiter.
Dann würde ich rechts auch alternativlos, aber ich würde nochmal ins Vier-Augen-Gespräch vor dem Spiel holen, Kimmich hinstellen und nochmal irgendwie anbetteln, dass er irgendwie so ein bisschen sich seine Leistung steigert und vor allem defensiv halt safe ist. Dann in Verteidigung würde ich mit Hummels und mit Süle an Start gehen, einfach weil Rüdiger zu unsicher war und einen Patzer hatte und jetzt mental richtig auf der Höhe ist. Links Hector, vernünftig, absolut in Ordnung, ist auch so, wird auch eingebunden im deutschen Spiel, nicht so wie Plattenhardt. Also da stehen die auch drauf.
Wer neben Kroos?
Khedira würde ich neben Kroos. Also eigentlich wäre Rudi.
Also zweite Chance Khedira. Ja,
Rudi wäre meine Nummer 1, weil es gepasst hat einfach. Aber jetzt würde ich Khedira machen. Dann würde ich rechts spielen mit.
Oder sag nur die drei, die wechseln
ja die drei. Also ich würde Reus, Brandt auf jeden Fall, weil schon wieder eingewechselt, schon wieder gut gewesen, ist einfach belebend, einfach frisch.
Ja.
Und vorne Werner, und dann mit Gomez und Werner spielen.
Werner wieder über links.
Ja, und mit Gomez vorne, aus mehreren Gründen. Und einmal war Werner, wenn er nur zentral war, war scheiße, so als Gomez reinkommen ist.
Gegen eine tiefstehende Mannschaft, haben wir ja sogar noch im Podcast vorher gesagt, ne, wenn die tief stehen, dann kommen seine Stärken nicht so zur Geltung, aber über links bereitet er beide Tore auf.
War sehr gut, sehr agil, und du hast Gomez vorne drin. Eigentlich würde ich ihn ungern von Anfang an bringen, aber gegen so Asiaten, so schmächtige Südkoreaner, die scheißen sich in die Hose, wenn Gomez kommt.
Ja.
Die kennen ihn als Superhero. Das ist ein Brecher, der schubst sie einmal weg und blockt sich dann einmal davor und nickt das Tor ein. Also ich glaube, dass das schon eine sehr gute Waffe ist. Er muss auch gar nicht viel machen. Er muss dann nur ein paar Gegenspiele auf sich ziehen.
Er schafft ja Platz für den Wirbelwind. Ich meine, wenn du jetzt sagst, Brandt, Werner, Reus hinter Gomez, das ist ja nicht zu verteidigen.
Ja, korrekt.
Also, wenn die Jungs mal aufziehen, und bei Brandt ist der nächste definitiv drin, muss man auch mal sagen. Also, ich kaufe die Aufstellung ab.
Und du hast dann noch vor allen Dingen einen Müller, der angefressen auf der Bank sitzt, aber der halt ähnlich wie Robben, wenn er reinkommt, völlig brennt und völlig heiß ist und den du in der 70. bringen kannst und der dann unter Umständen noch eher wahrscheinlicher mal sein Tor macht, als wenn er von Anfang an...
Man hat Müller schon vor Augen, wie er eingewechselt wird mit so einem giftigen Gesichtsausdruck und dann, ich glaube, so musst du ihn auch provozieren, weil er aber auch einsehen wird, dass er jetzt mal eine Pause einfach verdient hat, genau wie Khedira das auch eingesehen hat, und wie gut sind die auch alle damit umgegangen.
Ja, sehr gut.
Khedira mit als erstes beim Jubeln gewesen auch. Hummels, der ja nicht dabei war, schreit da groß an. Toni, geil.
Ja, geil.
Also die Jungs sind heiß und sind wieder ein Team. Bones, bist du einverstanden mit Gattos Aufstellung? Ich würde die tatsächlich so auch abkaufen und finde die auch realistisch.
Ich würde auch die 1-1 übernehmen, nur Gündogan von Anfang an. Also klar, er hat nur Sicherheitspässe gespielt, aber du darfst natürlich auch in so einer Situation, wo es 1-1 steht, nicht in einen Konter laufen. Deswegen kann man die Spielweise ein Stück weit schon verstehen, dass du dann vielleicht jemand, der auf den auch mediale Aufmerksamkeit auch herrscht, lieber den Querpass schiebst, als den Risikopass in des Gegners Fuß irgendwie geschlagen hast.
Ja, ich sehe, was du meinst. Ich finde auch gegen so quasi schwächere Gegner als Gündogan auch eine gute Geschichte. Und ich finde ihn nämlich auch nicht so ähnlich zu Groß. Ich finde, dass Groß viele weitere Pässe spielt, so 20 Meter.
Diagonalpässe auch.
Und Gündogan ganz viel dieses den gedeckten Mann anspielen, kurz hinterhergehen spielen. Das ist so der Unterschied zwischen den beiden.
Ja, aber ich finde auch, dass man Gündogan auch als Einwechselspieler sehr gut bringen kann, weil wenn der drin ist, dann hat das Spiel auch nochmal so eine ganz andere Dynamik nicht, aber...
Statik,
richtig. weil der setzt halt einfach nochmal andere Pässe und dann muss der Gegner sich auch schon wieder komplett drauf umstellen. Außer natürlich, man muss überlegen, wenn die Südkoreaner so machen wie die Mexikaner, dass sie Groß komplett zustellen, dann hast du natürlich mit Gündogan einen, der viel bessere Pässe noch setzen könnte als Khedira. Hm. Und das wäre noch eine viel größere Waffe. Und dann ist natürlich Khedira in Anführungsstrichen limitierter als Gündogan. Und weil wenn du Gündogan und Groß hast, dann weißt du als Gegner gar nicht, wen soll ich überhaupt zustellen. So.
Wen wir jetzt natürlich ganz rauslassen, ist Özil. Und da habe ich so eine Szene vor Augen, habt ihr bestimmt auch gesehen, wie Löw mit Özil im Arm nach dem Schwedenspiel durch den Gang geht. Und Özil lächelt auch und umarmt Löw auch. Also null bockig, so als wäre es ein bisschen abgesprochen. So, pass auf, ich lasse dich mal raus. Aber gegen Südkorea spielst du wieder. Ich glaube, dass Löw auch... Also so sehr ich es mir wünsche, ich glaube, dass Löw in dieser Dreier-Konstellation Özil drin haben wird. Was ich mir vorstellen kann, ist tatsächlich, dass er vielleicht dann wieder Werner vorne hinstellt, Gomez erstmal raus und dann mit Özil, Brandt und Reus auf den Flügeln spielt.
Wäre auf jeden Fall auch realistisch. Also nicht mein Favorite, aber man muss auch so aus dem Teamgedanken das halt auch rausnehmen, wenn du jetzt Özil das zweite Mal hintereinander rauslässt.
Ja.
Auch gegen Gegner, gegen den er eigentlich sehr gut auftrumpfen könnte mit mal überraschenden Pässen, die sich wahrscheinlich irgendwie zurückziehen, wäre das für ihn schon irgendwie so ein Schlag ins Gesicht und er wäre so ein bisschen raus aus dem Turnier und so hältst du halt so alle Spieler bei Laune, wenn es dein langfristiges Ziel natürlich ist, halt den Titel zu holen, das ist es ja, und du nicht nur so ganz krass wie jetzt gegen Schweden wirklich, also du musst das Spiel gewinnen, egal was, und jetzt gegen Südkorea kannst du ja so ein bisschen schon mal über den Tellerrand hinaus gucken, du kannst aufs Achtelfinale gucken, vielleicht aufs Viertelfinale oder sowas, weil das müsste man eigentlich schon irgendwie mit ein, zwei Toren mit der Mannschaft auf jeden Fall gewinnen. Und da kann man auch mal taktisch dann irgendwie aufstellen.
Das ist aber ein guter Punkt, glaube ich, dass man die Leute bei Laune halten muss. Und ein Gomez zum Beispiel kann das super wegstecken, nicht von Anfang an zu spielen. Also ich muss sagen, was Gomez abzieht, auch schon bei der EM, ist eine 1+. Früher mochte ich ihn nicht so gerne, aber mittlerweile hat er sich zu einem meiner Lieblingsnationalspieler entwickelt.
Also alleine, Gomez meint ja auch schon zum Ende der Saison, ist mir egal, ob ich spiele, es reicht mir auch, wenn ich nur für 5 Sekunden eingewechselt werde. Er will einfach nur dabei sein und hofft einfach, dass er berufen wird in den WM-Kader. Und er hängt sich auch im Rahmen seiner Möglichkeiten voll rein, finde ich.
Ja.
Dafür wurde er auch nominiert, ne? Also, ich meine, da geht's ja auch
jetzt
drauf.
Jetzt hättest du genau. Einen Wagner, ne?
Also, der so gefordert wieder. Hätte, so, ey, Werner trifft hier gar nichts, wechselt mich ein, ich bin Mr. Deutschland und führe uns alleine zum Titel. Das bringt halt dann wahrscheinlich auch intern irgendwie sehr, sehr viel Unruhe. Also, ja, schon ist schon gut. Also, wenn ich mir das jetzt hier so länger angucke und überlege, denke ich, sind wir schon Favorit, weil was irgendwie die Franzosen schon wieder abgeliefert haben.
Ach, auf dem Titel sind wir jetzt Favorit.
Wer denn sonst? Also man muss ja
wollte ich wollte gerade jetzt mal so ein bisschen in der Flughöhe ein bisschen höher gehen. Wer ist für euch bisher, ist natürlich schwierig zu sagen, aber wir können das ja mal regelmäßig machen. Wer ist für euch bisher das beste Team der der Weltmeisterschaft?
Also zwar ist die Gruppe bisher noch nicht so aussagekräftig, aber ich finde ja, Belgien hat seit 2-3 Jahren eine enorme Generation, die sie da heranzüchten mit den Hazard-Brüdern und Lukaku und spielen wunderbaren Ball.
Aber noch keine Winner, ne? Aber du glaubst, jetzt sind sie eventuell fertig.
Noch keine Winner, weil bisher war es auch in der Gruppe nur Panama und Tunesien und die Euro-Gruppe haben sie, glaube ich, auch als erste in Europa abgeschlossen mit einer Qualifikation für die WM. Gegen England kommt erstmal so der erste Stolperstein eventuell, wo es ein bisschen schwieriger werden könnte. Da kann man mal gucken, wie die sich gegen den richtigen Gegner schlagen.
Also Antwort ist Belgien.
Belgien, ja.
Momentan, also Deutschland jetzt mal ausgenommen, ist für mich jetzt wieder voll im Titelrennen mit drin, ist England, Belgien und Kroatien finde ich sehr stark, muss ich sagen. Ob es für einen Titel reicht, weiß ich nicht. Aber ich finde sie sehr, sehr stark. Brasilien, Frankreich enttäuschend. Ja. Für ihre Möglichkeiten, Spanien auch enttäuschend, Portugal auch wie erwartet, irgendwie, wie bei der EM.
Wie immer, ne?
Also sie können sich auch durchmogeln und Cristiano macht halt immer einen Elfer vielleicht mal rein oder schießt dann halt mal ein Freistoßtor rein.
Also es ist ganz schwer, Portugal aus dem Turnier zu kegeln, glaube ich.
Ja, das sehe ich genauso, aber die sind auf jeden Fall nicht so, dass sie sich jetzt in die super Favoritenrolle gespielt haben.
Warum ist Kroatien aus deiner Sicht so stark? Also du sagst, Kroatien bisher bestes Team.
Ich finde, die haben super Team, spielen super kompakt, sind sehr eingespielt, super torgefährlich vor allen Dingen auch. Haben das jetzt auch in den ersten 2 Spielen bewiesen, auch gegen starke Gegner bewiesen. Also die musst du auch erstmal schlagen. Und ich finde jetzt zwischen...
Man muss sagen, Modric so vielleicht mit Druck oder mit Gegenspielerdruck der beste Mittelfeldspieler der Welt.
Modric,
ne?
Rakitic und sowas, also was defensiv und so steht, offensive gut, defensive auch sehr gut.
Macht er überhaupt keine Fehler.
Ja, finde ich krass, wie er das Tor auch macht, als Hämpfling irgendwie so vorm 16er aus der Hüfte, aus dem Stand schießen, quasi knallhart rechts unten. Ich weiß gar nicht, wo er die Kraft herholt aus dem Körper irgendwie, aber gut. Ja. Ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und bei Belgien, England bin ich jetzt mal ultra gespannt, weil das war ja echt aufgelopft für die beiden Teams. Haben sie gut gemacht, im Gegensatz zu anderen Teams, die sich mit leichten Gegnern sehr schwer getan haben, aber ich glaube, Panama ist auch nochmal eine Stufe drunter. Aber jetzt bin ich mal so, ich bin so krass gespannt auf das Spiel Belgien gegen
Habt ihr im Kopf, wie wichtig ist eigentlich der Gruppensieg für die beiden? Gegen wen würden die dann spielen? Weil es ist immer so, das letzte Gruppenspiel ist immer so ein bisschen nicht ganz so aussagekräftig, finde ich.
Ja, also ja, ich glaube Achtelfinale ist alles noch in Ordnung. Viertelfinale, wenn Deutschland Erster wird, würde eine Mannschaft von den beiden auf Deutschland treffen. Ich meine...
Ehrlich?
Ja, also im Viertelfinale.
Im Viertelfinale.
Ja, okay, Belgien oder England.
Bei uns hast du es aufgemacht gerade.
Und die andere Mannschaft würde auch im Viertelfinale eigentlich auf Brasilien treffen, wenn sie Gruppenerster sind. Ist Brasilien jetzt Gruppenerster eigentlich?
Ja, Brasilien ist auch eng. Schweiz, also Brasilien spielt gegen Serbien und Schweiz spielt gegen Costa Rica, wo man jetzt, glaube ich, von ausgehen kann, Schweiz gewinnt gegen Costa Rica. Und wenn dann Brasilien nicht gewinnt gegen Serbien, wird Brasilien Zweiter. Ja. Und dann ist es vielleicht nämlich auch für Deutschland sogar besser, Gruppenzweiter zu werden.
Absolut.
Gerade geschaut, also Deutschland kriegt einen Gegner aus Gruppe E, also Brasilien oder die Schweiz eventuell, je nachdem, wer da weiterkommt. Und deswegen...
Im Viertelfinale, ne?
Achtelfinale.
Nee, im Achtelfinale.
Achtelfinale dann schon. Also wenn Deutschland Zweiter wird und Brasilien geht als Erster durch, hast du im Achtelfinale schon Brasilien gegen Deutschland.
Aber ich glaube, Brasilien wird nicht Erster. Das ist so ein bisschen... Aber Umso besser. Man ist, genau. Ja, man muss ja jeden schlagen.
Ich möchte gerne, genau. Miro Klose zitieren, wenn du Weltmeister werden willst, musst du eben
jeden schlagen. Aber der Weg ist schon hardcore, ne? Also wenn du jetzt sagst, okay, dann hast du Brasilien, wenn es scheiße läuft im Achtelfinale, dann hast du Belgien oder England im Viertelfinale, Frankreich, wenn die so weit kommen, Frankreich, Spanien und dann was Leichtes.
Im Finale.
Dann, ja, genau. Ja. Irgendwas Blindes. Also mein Team der WM ist bisher England. Habe ich schon vorher gesagt und es hat sich bestätigt. Ich glaube, England ist absolut Top-Favorit, auch jetzt nach diesen Leistungen, weil auch die so eine unfassbar geile Mannschaft haben. Ich meine, Harry Kane hat jetzt schon 5 Dinger gemacht, der fliegt durchs Turnier, dann mit diesen Dele Alli, Lingard, Henderson im defensiven Mittelfeld, übrigens auch einer der Lieblingsspieler von Christoph Kramer, meinem Favorite-Experten, habe ich schon gesagt. Und irgendwie haben die so eine unbeschwerte Art zu spielen, machen da auch 5 Dinger gegen Panama, zur Erinnerung Belgien 0-0 gegen Panama zur Halbzeit, also die Jungs sind schon stark, aber klar, WM 2010 waren wir auch unglaublich und sind im Halbfinale dann eiskalt ausgenockt worden von Spanien, so ist das manchmal mit jungen Überfliegerteams, aber England ist schon echt impressive.
Ja klar, aber also Panama kann jeder. Ja. Also es hätte auch Deutschland im ersten Spiel, hätten sie irgendwie 4-0 gegen Panama gewonnen mit der Leistung. Und man muss sagen, gegen Tunesien gewinnen sie 2-1 in der 91. Minute. Also es ist jetzt auch nicht, das Einzige, was überzeugend war, war gegen Panama. Und Panama ist wirklich mit Abstand, finde ich, die schlechteste Mannschaft dieser Weltmeisterschaft. Deswegen ist es, also ich glaube, Island würde selbst 4 Tore schießen gegen Panama. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt jetzt, wie es gegen Belgien aussieht. Und England für mich, also die Winner-Mentalität haben sie nicht und sie sind auch relativ unerfahren dafür. Das könnte auch nochmal ein Nachteil werden, wenn sie so gegen ausgebuffte Typen aus Deutschland
spielen. Aber sehen wir nicht jetzt in Wirklichkeit gerade, dass Erfahrung kein Vorteil mehr ist? Also es könnte sich vielleicht irgendwann nochmal genau drehen, aber
also Erfahrung ist eher so. Erfahrung kann, also ja klar, wenn wir jetzt Weltmeister, ist ja so quasi Sättigung, aber so Erfahrung, so zum Beispiel so à la Schweiz, die jetzt irgendwie schon so seit 6 Jahre in der Generation zusammenspielen und jetzt endlich mal echt, also Favorit nicht, aber jetzt endlich mal sehr schwer zu schlagende Gegner sind. Sowas ist, glaube ich, oder Kroatien auch so, ne? Irgendwie so die Rakitic und Modric sind alle Ende 20, die spielen so lange in dem Team zusammen. Das macht, glaube ich, schon was aus. Und die Engländer sind jetzt noch nicht so lange irgendwie so, klar, seit der Jugend zusammen, aber bei so großen Turnieren, das müssen sie jetzt erstmal noch irgendwie ansatzweise mal beweisen, dass sie da weit kommen können.
Und die Engländer hatten auch immer noch mal das Pech die letzten Jahre, dass sie vor so einem großen Turnier 2-3 Leistungsträger wegen irgendwelchen Verletzungen nicht mit ins Turnier nehmen durften. Die haben jetzt, glaube ich, zum ersten Mal ihren vollständigen Kader, der eigentlich auch A-Kader genannt werden darf, mit auf so einem großen Turnier, und da merkt man auch, was da eigentlich für Luft hinsteckt. Aber sieht man halt auch im weiteren Turnierbaum, Tunesien-Panama war jetzt nicht Güteklasse A, was man da weggefegt hat.
Nö, aber so die Tore, die sie gemacht haben und auch dieses Standard, also habt ihr das gesehen, dieses Standardtor, diese Mega, Variante, also irgendwie sieht man so, da stimmt so im Team.
Ja, also gegen Panama erneut, ne? Aber aber trotzdem ist es halt geil, dass der englische Coach halt krass auf Standards setzt, ne? Hat man auch gesehen bei der WM. Wie viele Tore fallen hier bitte bei Standards? Und das ist ja auch, was man so gut trainieren kann. Und man hat halt die Spezialisten halt auch noch so krass irgendwie, wahrscheinlich in der Nationalmannschaft, da können ja gefühlt alle super Standards schießen. Und das lohnt sich ja auch, die einzutrainieren. Man ist irgendwie 4 Wochen vorher zusammen und kann das Tag und Nacht durchgehen und hat bei England jetzt auf jeden Fall schon echt krass Früchte getragen.
Da muss natürlich, bei der Variante muss alles passen, muss man sagen. Das kannst du auch nur gegen blinde Mannschaften dann auch machen. Aber bei Deutschland sieht man auch, dass sie was einstudiert haben, und zwar die kurze Eckenvariante. Und die finde ich eigentlich auch geil, dass einer aus dem Strafraumzentrum rausrückt und sich sozusagen für einen Flachpass anbietet. Und dann hast du erstmal Ballbesitz im Strafraum, was ja an sich schon mal gefährlicher ist als so ein willenlos reingechippter Ball in die Mitte, ne?
Ja, und da bräuchte man, genau in der Situation, bräuchte man einen Ito.
Ja,
Ito in der Situation, es gibt, glaube ich, keinen besseren Spieler. Ja. Vielleicht noch Messi, aber ich glaube, Ito ist fast noch ein bisschen besser als Messi in der Situation.
Werner ist knapp schlechter als Ito, muss man
der
sagen.
Der da den Ball halten kann, solche Haken schlagen kann, und den kannst du ja nicht verteidigen. Und sowas ist halt, sowas braucht man da.
Vor allem dann auch irgendwie in der K.O.-Runde habe ich so ein Gefühl, da werden wir drauf angewiesen sein. Aber es ist alles wieder drin, wir sind im Turnier und dann holen wir uns morgen dann mal den, ich glaube ja sogar Gruppensieg. Das wäre ja der Fall, wenn Schweden gewinnt, ne?
Ja. Und Mexiko verliert.
Aber es ist sehr gut, sehr gut. Also ein knapper Schwedensieg und ein deutlicher Deutschlandsieg, und dann geht's ins Achtelfinale und dann gucken wir weiter. Dann gibt's die nächste Folge vom HSV, meine Frau, WM-Spezial. Bis dahin, haut rein. Ciao.
Ciao, ciao.